Haben Sie vor 8 Tagen den Donaukurier in der Hand gehabt? Vergangenen Samstag. Da stolperte ich über einen Artikel, der war überschrieben mit dem Titel "Endlich ein Baby". Ist das nicht schön, wenn ein Ehepaar, das sich lange auf ein Kind freut, endlich ein Kind haben kann? Ihre Freude ist so groß bei den beiden, dass sie sogar ihren Namen offengelegt haben und ihren Wohnort. Denn die Frau macht aus ihrer Geschichte Geschichten auf Instagram. Den Namen will ich jetzt nicht kundtun, aber wenn sie auf Ellie's Diary gehen würden auf Insta, wobei der Punkt nach Ellie kommt und nicht nach Ellie's, dann finden sie die Geschichte von diesem Paar. Sie ist mittlerweile 38, er 41 und sie wollten Kinder und es klappte nicht. Also ließen sie sich beraten und gingen dann den mittlerweile sehr üblichen Weg durch die Medizin, die Reproduktionsmedizin, wo erstmal natürlich die Keimzellen gewonnen werden müssen. Beim Mann geht das einfach, bei der Frau braucht es sehr starke Hormonspritzen, damit nicht nur eine Eizelle heranreift, sondern viele, die dann in einer kleinen Operation entnommen werden. Und diese vielen Eizellen werden dann befruchtet. Das nennt man, ich habe es aufgeschrieben, weil ich es immer noch nicht im Kopf habe, das ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Also nicht mehr In-vitro-Fertilisation, das war früher. Heute ist es die intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Sprechen Sie mir bitte jetzt alle nach. Scherz, müssen Sie nicht. Aber so entstehen dann einfach viele kleine Embryonen, die man dann einfriert. Kryokonservierung heißt das. Und dann werden nach und nach diese kleinen Embryonen aufgetaut und der Mutter wieder unter der Gabe von Hormonen eingepflanzt. Im 5. Versuch ging es bei dieser Mutter gut und all diesen Weg bis dahin mit all den Schwierigkeiten hat sie dokumentiert, weil zum Beispiel die Hormongabe für die Eizellengewinnung ist eine echt harte Nummer. Das löst bei Frauen nicht nur starke körperliche Symptome, sondern auch starke psychische Symptome aus. Und in dieser Zeit ist die Scheiternsrate eines Paares doppelt so hoch wie normal. Da muss man erstmal klarkommen mit. Und dann eben auch mit jedem Versuch, der scheitert. Im 5. ist es jetzt. Und sie hatten nicht nur Schwierigkeiten eben mit dieser Anbahnung, sondern auch mit den Reaktionen auf ihre Insta-Stories. Weil viele Leute sagten, ihr mit 41, da seid ihr ja eigentlich eher Großeltern als Eltern, was soll denn das? Und Neid spielte auch eine Rolle. Und das dokumentieren sie und auf eine sehr sympathische Art und Weise wird dann gezeigt, wie Menschen heute zum Kind kommen. Soweit bis dahin. Ich bin gespannt, ob sie am Schluss drauf kommen, warum ich ihnen diese Geschichte zu Beginn erzählt habe. Denn heute geht es im Evangelium ja nicht um, ich lese es nochmal, intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das ist nicht das Thema in Matthäus 4, sondern es geht um die ersten Geschichten im Matthäus-Evangelium. Was tut Jesus, wenn er sich in Galiläa zeigt? Bei Matthäus, sehr schön, wird zitiert eine Stelle aus dem Propheten Jesaja. Ende Kapitel 8, Beginn Kapitel 9, wir haben es gehört. Und das ist eine starke Stelle. Das Volk, das im Dunkeln saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Zweimal Licht. Ja, da wird's hell. Also genauso wie mit unserer neuen Beleuchtung hier im Münster. Es wird hell. In der Dunkelheit des Lebens der Menschen. Und das ist vielleicht so wie jetzt gerade in Kiew, wo über 60% der Energieversorgung nicht mehr funktioniert, wo die Menschen buchstäblich im Dunkeln sitzen und in einer Kälte, die nicht 1,6 Grad plus ist wie hier, sondern über 20 Grad minus. Die Menschen haben eine Sehnsucht nach Licht. Der Prophet Jesaja verkündet, es erkündet das an, die Prophetie, das kommt, dieses Licht. Und der Evangelist Matthäus sagt, jetzt ist es da. Jesus selbst, jetzt ist es da. egal wie tief du im Dunkeln sitzt, im Schatten sitzt, vielleicht sogar im Todesschatten, im Schattenreich des Todes, jetzt kommt das Licht und das Leben. Wunderbar, oder? Soweit sind alle zufrieden. Wenn man dann aber die nächsten Verse liest, merkt man, okay, das Licht gibt's nicht zum Nulltarif. Das scheint zwar theoretisch, aber damit es in dein Leben hineinscheint, musst du was tun. Und da ist Jesus ziemlich konkret. Er sagt, wenn du möchtest, dass in deinen Todesschatten mein Licht kommt, erwarte ich von dir zwei Sachen. Erstens, kehr um. Zweitens, folge mir nach. Uiuiuiui. Also, kehr um heißt, Mensch, in deinem Denken stimmt was nicht. Der Grund, warum du im Todesschatten sitzt, ist dein falsches Denken. Ich habe damit nichts zu tun. Du hast dich da selbst manövriert. Du hast dich selbst ins Abseits manövriert. Das war jetzt Fußballsprache, ich bin gar kein Fußballer. Also, du hast dich ins Abseits manövriert. Komm aus dem Abseits wieder raus. Das ist ja auch das, was wir am Anfang mit dem Schuldbekenntnis tun. Ich muss sagen, hallo, hier bin ich habe mich hier verrannt, komm mir entgegen. Umkehr. Und das Zweite, was er verlangt, ja auch ganz konkret mit den ersten vier Aposteln, Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, komm mir nach. Also, es geht nicht so weiter, wie es bisher war. Wenn du beide Aufforderungen von Jesus ernst nimmst, kehr um, denk um und folge mir nach, dann musst du sichtbar was in deinem Leben verändern. Das ist die Voraussetzung, damit dieses wunderbare Licht in dich hineinkommt. Unbequem, oder? Christentum verlangt was von mir. Es ist doch so bequem, auf der Couch zu sitzen und über die Welt zu lamentieren. Warum soll ich jetzt mich irgendwie innerlich und äußerlich bewegen? Ganz schrecklich. Ich sage das in einer Zeit, wo selbst in der katholischen Kirche von Eichstätt der Bezug zu diesem Gott in vielen Abteilungen verloren gegangen ist. Ich war vor nicht langer Zeit bei einer Fortbildung und da erzählten mir tatsächlich Referatsleiter, man müsse gar nicht mehr über Gott reden, es würde völlig ausreichen, wenn man an die Stelle dieses Wortes Gott das neue Wort Werte einsetzt. Also wir sind eine Wertegemeinschaft und was wir suchen, sind gemeinsame Werte. Ist natürlich super, weil wenn wir uns einig sind mit den Werten, dann muss ich nicht umdenken, weil es passt ja ohnehin schon alles. Meine Werte sind klasse, deine Werte sind klasse. Lass uns zusammen eine Wertegemeinschaft bauen. Und ich muss auch nicht nachfolgen. Ich kann Werte einfach nur gut finden. Also wir sind uns doch alle einig, dass wir uns lieb haben und dass wir uns nicht gegenseitig schlagen und dass wir nicht hinter unserem Rücken böse übereinander reden, oder? Einverstanden? Aber Wertegemeinschaft ist halt nicht das, was Jesus meint. Und damit bin ich beim Ausgangsbeispiel. Wenn ich jetzt zurückkomme auf das Ausgangsbeispiel, bewege ich mich auf sehr dünnes Eis. Wie vielleicht beim Künettegraben. Also Sie können mich jetzt gleich hier einbrechen sehen. Denn ob ich jetzt einbreche oder nicht, hängt davon ab, ob Sie eine Grundhaltung des Christentums akzeptieren oder nicht. Der Christ unterscheidet zwischen der Sünde und dem Sünder. Kennen Sie das? Wir unterscheiden zwischen Sünde und Sünder. Also ich kann sagen, Mord ist verboten, du darfst nicht töten. Das heißt aber nicht, dass ich mit einem Mörder kein gutes Verhältnis haben darf. Ganz im Gegenteil, ich als Priester sowieso. Aber wir unterscheiden zwischen dem Menschen, der gemordet hat, und der Tat des Mordens. Wir unterscheiden zwischen dem, der gelogen hat, und der Tat des Lügens. Wir unterscheiden zwischen dem Ehebrecher und der Tat des Ehebruchs. Kennen Sie das? Das ist die katholische Schizophrenie, die der Mensch heute nicht mehr versteht. Also wenn Sie in eine Talkshow eingeladen werden würden und würden versuchen zu erklären, stopp mal, es gibt einen Unterschied zwischen einer Tat und einem Täter, zwischen einer Sünde und einem Sünder, Sie würden nicht verstanden werden. Konsequenz, ich spreche gar nicht mehr darüber, dass manches Verhalten gar nicht geht. Jesus nachzufolgen heißt, ich muss mein Denken hinterfragen und Konsequenzen daraus ziehen. Wo ist das Problem in dem Artikel Endlich ein Baby? Ich gebe Ihnen einen kurzen Einblick in das, was christliche Ethik ist. Christliche Ethik heißt, die Würde des Menschen beginnt mit der Zeugung. In dem Augenblick, wo sich eine Eizelle und eine Spermienzelle verbinden, ist das ein Mensch, kein Zellhaufen. In dem Augenblick, wo das verbunden ist, kommt diesem Zellhaufen, der ein Embryo ist, also ein Mensch, die Würde des Menschen zu mit der gesamten Rechtsposition. Außerdem sagt das Christentum, ich habe nicht das Recht, über anderes menschliche Leben zu entscheiden. Was nämlich passiert in dieser Form der Kinderhilfe, der Kinderwunschmedizin, der Reproduktionsmedizin, ich erzeuge eine größere Anzahl von Embryonen, die ich dann, so wird es formuliert, verbrauche. Ist so. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, sind dazu mindestens 10 Kinder verbraucht worden. Sie werden verbraucht, weil natürlich schon die Art und Weise ihrer Erzeugung unnatürlich ist und dadurch welche sterben. Sie werden verbraucht, weil die Kryokonservierung so ist, dass es halt manche überleben und manche nicht. Sie sterben eines Kältetodes. Sie werden verbraucht, weil Eugenik stattfindet, ihr Lieben. Es wird entschieden, ob diese kleine Embryo lebenswert ist oder nicht, indem ich ihn prüfe, screene auf Erbkrankheiten, auch auf Geschlecht und Haarfarbe. Also wenn es halt ein Mädchen ist und ich einen Jungen will oder andersrum, dann halt eben nicht. Wenn es rothaarig ist und nicht blond, wie ich es gerne möchte, dann halt eben nicht. Das heißt, wenn Menschen diesen Weg beschreiten, kriegen sie vielleicht ein Baby. Sie haben aber 10, 20, 30, 40 verbraucht auf diesem Weg dahin. Wie geht's Ihnen damit? Mir ging's sehr gruselig, als ich diesen Artikel gelesen habe. Weil es wird gejubelt über die Wahlfreiheit. Ich darf ein Kind mir anschaffen, das ist mein Kind, das ist mein Traum, Vater oder Mutter zu werden. Es gibt auch mittlerweile Leute, die das alleine machen, ohne Ehepartner. Aber es ist mein Wunsch. Obwohl doch ein Leben nach christlichem Verständnis ein Geschenk Gottes ist und nicht das Produkt, das ich gekauft habe. Mir wird's unwohl dabei. Und mir wird's erst recht unwohl, wenn ich dran denke, dass ich erfahren müsste, dass ich kein Kind der Liebe meiner Eltern bin, sondern ein Produkt, das sie im Katalog bestellt haben. Ich bin das, was meine Eltern sich haben zusammenbasteln lassen. Und ich hatte das Glück, dass ich weder in der Kryokonservierung gestorben bin, noch das eugenische Screening nicht überstanden habe. Verstehen Sie den Zusammenhang zwischen meiner Eingangsgeschichte und dem Beginn von Jesus, das Licht, das aufgeht im Todesschatten und sagt, Leute, wenn ihr Licht haben wollt, denkt um und zieht die Konsequenzen draus. Und das ist der Punkt, wo sich die Wege scheiden. Haben wir ein Christentum, das eine nette Wertegemeinschaft ist? Oder haben wir ein Christentum, das das Evangelium ernst nimmt und umsetzt? Denn heute ist der Sonntag des Wortes Gottes. Und Christen haben die letzten Jahrhunderte immer stärker Probleme damit, das Wort Gottes so anzunehmen, als was es ist, mit seiner Autorität, mit seiner Vollmacht und mit seiner Fähigkeit, Licht zu bringen. Ich wünsche euch in eurem Todesschatten das Licht des Evangeliums. Amen.